Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich sehr, Vivian Dittmar begrüßen zu dürfen. Vivian ist Autorin mehrerer Bücher und hat unter anderem das Buch geschrieben Echter Wohlstand. Aber was meint sie damit, wenn sie von echtem Wohlstand redet? Aus ihrer Perspektive geht es um Zeit, gesunde Beziehungen, gelebte Kreativität, Spiritualität und eine lebendige Verbindung mit der Natur. Ich glaube, vieles davon ist extrem richtig. Ich würde natürlich so ein bisschen noch schauen, dass es eine Ausgewogenheit hat, denn wir glauben, man braucht auch die Perspektive, nicht zwingend finanzieller, aber zumindest mal materiellem Wohlstands. Aber das diskutieren wir sehr offen und ausführlich. Wir gucken uns an, wie das im Kontrast zu dem Lebensstil der meisten Menschen in westlichen Gesellschaften steht und was das denn mit unserer Arbeitswelt so macht. Mir hat es große Freude gemacht und viele Perspektiven geliefert. Ich hoffe, das geht euch auch so. Jetzt also direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Vivian Dittmar. Viel Spaß! Dann Vivian, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Und ich möchte gerne mit einer Frage starten, die ich sonst immer versuche zu vermeiden, nämlich die Frage, was machst du eigentlich beruflich?
Ah, okay. Also hauptberuflich bin ich Autorin. Ich schreibe Bücher. Und zwar schreibe ich Bücher zu Themen, die mich bewegen. Das sind einmal der Themenbereich Gefühle, Emotionen, Beziehungen. Und zuletzt eben mein letztes Buch handelt vom Thema echter Wohlstand. Also ist mehr ein gesellschaftspolitisches Debattenimpulsbuch. Ja. Und das ist das, was ich vorrangig mache. Und damit kommt aber, dass ich seit Jahren auch als Vortragende unterwegs bin. Das heißt, ich spreche viel vor Menschen über diese Themen. Ich gebe viele Interviews zu diesen Themen. Und ich habe Online-Kurse zu jedem Buch und bilde auch Menschen aus, die diese Inhalte weitergeben wollen. Das ist das, was ich aktuell mache. Und ich habe eine kleine gemeinnützige Stiftung gegründet, wo wir verschiedene Projekte in die Welt bringen, um den Wandel eben auch, über den ich spreche und schreibe, auch konkret umzusetzen.
Das ist ziemlich spannend. Deswegen lass uns mal direkt reinspringen in das Thema. Wenn ich das richtig antizipiere, ist ja eine deiner Fragen, wie kann es anders gehen? Und das heißt, was läuft heute schlecht und was muss morgen in Anführungszeichen besser laufen, wenn wir von einem positiven Morgen, von einer besseren Welt in der Zukunft sprechen?
Was läuft heute schlecht? Also ein Aspekt dessen, viele Aspekte wurden ja schon benannt, das heißt, ich werde das nicht alles runterbeten, was wir alle schon wissen. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, der oft übersehen wird. Und deswegen habe ich eben dieses Buch Echter Wohlstand geschrieben. Und zwar ist das der Aspekt, dass unser aktuelles Wohlstandsverständnis und unser aktuelles Wirtschaftsmodell auch an ganz vielen menschlichen Bedürfnissen vorbeiwirtschaftet. Und das heißt, dass ganz viel zu kurz kommt, auch oder gerade in den reichen Industrienationen, wo wir eigentlich sagen, das sind Wohlstandsgesellschaften und wo wir auch stolz drauf sind, was wir erreicht haben, auch zu Recht stolz drauf sind, was wir uns erarbeitet haben, wo wir einen unglaublichen materiellen Überfluss haben, einen sehr, sehr hohen Lebensstandard genießen dürfen und zugleich aber innerlich verarmen. Und dieses innerliche Verarmen ist für Menschen sehr schwer greifbar, sehr schwer wahrnehmbar. Wir sind alle davon betroffen und es gibt ganz konkrete systemische Treiber, die dazu führen. Und die wirken innerhalb von Unternehmen, die wirken außerhalb von Unternehmen, die wirken in der gesamten Gesellschaft. Und das ist ein Thema, was mich seit Jahrzehnten beschäftigt, weil ich das spüre und merke, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann bekommen wir diesen positiven Wandel, den wir ja dringend vollziehen müssen, auch nicht hin. Also das hängt zusammen.
Hast du eine Erklärung, warum man immer von Wandel spricht, wenn der Mensch per se wahrscheinlich gar nicht so viel Lust auf Wandel hat? Warum spricht man nicht mehr von dem Bild, wo man hin will oder wie es ist, wenn es zu Ende gewandelt ist? Und ich nehme in der aktuellen Zeit extrem viel Transformation, Wandel wahr, aber da ist ja erstmal eine Grundablehnung wahrscheinlich oder eine Berührungsangst, Ablehnung, irgendwas dazwischen. Aber das Zeichnen der Welt, wie es denn ist, wenn es gewandelt ist, das fällt ein bisschen kurz aus. Manchmal. Also wie würdest du die Welt zeichnen?
Ja, können wir gerne darüber sprechen und erstmal auf die Frage eingehen, warum das so ist. Ich glaube, das hat einen ziemlich traurigen Grund, nämlich, dass es uns tatsächlich an positiven Zukunftsbildern vielfach fehlt. Und zu dieser Behauptung komme ich, weil ich viel eingeladen werde als Referentin. Also dann nach Erscheinen des letzten Buches wurde ich viel eingeladen in ganz unterschiedlichen Kontexten mit genau dieser Begründung von endlich formuliert das mal jemand. Endlich formuliert mal jemand eine positive Zukunftsvision und sagt nicht nur, ja, wir brauchen Wandel, 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 aber wohin eigentlich und wofür? Mhm. Und das ist tatsächlich ein Manko, dass wir eben da zu wenig positive Visionen haben, wo wir wirklich sagen können, oh ja, da wollen wir hin. Das heißt, ganz viel Wandel ist auch ein Wandel weg von oder ein Müssen oder ein Druck und Zwang und so kann es nicht weitergehen und sonst wird alles ganz schlimm, Wandel-Dialog. Und das ist eigentlich nicht wahnsinnig inspirierend.
Und wie sieht sie dann aus, die zukunftsfähige Wirtschaftswelt, wo wir uns hinwandeln?
Wir können die zukunftsfähige Wirtschaftswelt ja nur als eine zukunftsfähige Gesellschaft denken und die können wir nur denken im Gesamtorganismus von diesem Planeten, weil das ist ja das, woran es im Moment krankt, dass die Wirtschaft sich eigentlich als getrennt von der Gesellschaft fast als Selbstzweck sieht und nicht mehr wirklich als etwas, was eigentlich der Gesellschaft dienen müsste und dass wir auch vergessen haben, dass wir ja eingebettet sind in diesen Organismus. Und dadurch ja haben wir alle möglichen pathologischen Entwicklungen. Das heißt, worum es mir geht und das ich skizziere, ist eben ein neues entmaterialisiertes Wohlstandsverständnis. Das heißt, eine Definition von Wohlstand, die sich viel mehr an unseren tatsächlichen Bedürfnissen orientiert. Und wir haben als Menschen natürlich materielle Bedürfnisse, das ist ganz klar. Wir haben aber nicht nur materielle Bedürfnisse, sondern wir haben sehr stark auch emotionale, soziale, psychologische und sogar spirituelle Bedürfnisse. Und die kommen im jetzigen Wohlstandsverständnis nicht vor. Und das hat zur Folge, dass es eben sehr viel Druck gibt, immer wieder diese anderen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und die Anhäufung von materiellem Wohlstand, wirtschaftliches Wachstum, die Erhöhung von Status zu priorisieren. Und das führt eben zu dieser Verarmung. Und das heißt, nochmal zurück zu der Frage, wie sieht denn dann eine echte Wohlstandsgesellschaft aus? Eine echte Wohlstandsgesellschaft und damit ein Wirtschaftssystem, das auf echten Wohlstand ausgerichtet ist, ist eines, was das in Balance bringt. Also das, die Notwendigkeit zu wirtschaften, um materielle Bedürfnisse zu erfüllen, und zwar gut zu erfüllen, in Balance bringt mit den sozialen Bedürfnissen, die Menschen haben. Das heißt, wir brauchen Zeit, um Beziehungen zu pflegen und den psychologischen Bedürfnissen, die wir haben. Das auch bedeutet, wir brauchen Zeit, um unsere Talente zu entfalten, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit. Und die spirituellen Bedürfnisse, das bedeutet, wir brauchen ein Empfinden von Sinn in der Arbeit, wir brauchen ein Erleben von Verbundenheit und Eingebundensein. Und das sind alles Aspekte, die aktuell zu kurz kommen und die natürlich in den letzten Jahren schon immer mehr auch ins Bewusstsein rücken, weil wir ja merken, wir haben immer mehr Burnout, wir haben den berühmten Fachkräftemangel, der ganz verschiedene Ursachen hat, aber eine ist auch, dass viele Leute sagen, nein, in dem System habe ich überhaupt keine Lust mehr, mich irgendwie einzubringen. Und das sind ja alles Sachen, wo wir schon merken, naja, dieses rein monetäre, materiell ausgerichtete, das ist es vielleicht dann doch nicht mehr. Mal ganz abgesehen von den fatalen Begleiterscheinungen, die wir sehen in der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Also das ist ja da noch gar nicht mit drin.
Wenn ich aus deinem Buch richtig zusammenfasse und sag gerne, wenn ich was übersehen habe oder falsch zusammenfasse, dann sind es ja die fünf Dimensionen, die du gerade gesagt hast, also Zeit, gesunde Beziehungen, irgendwie sowas wie Kreativität, Spiritualität und so eine Verbindung zur Natur. Das sind doch die Dimensionen. Genau. Jetzt hast du aber ja gleichzeitig auch gesagt, dass der, ich nenne ihn mal so, finanzieller oder materieller Wohlstand ja schon auch eine Dimension ist, die nicht komplett zu vernachlässigen ist. Warum hast du dich entschieden, die Dimension nicht auch als Wohlstandsdimension aufzunehmen und sozusagen das Pendel möglicherweise auf der anderen Seite zu übersteuern und, ja. Und den Teil, den es ja auch gibt, diese reale Existenz, die man bedienen muss mit sowas wie finanziellem Wohlstand. Warum hast du die ausgeklammert und nicht integriert?
Weil ich auf einen ganz wichtigen Umstand hinweisen wollte, den wir tatsächlich aus den Augen verloren haben. Und zwar die Differenzierung zwischen materiellen Bedürfnissen und finanziellem ich will es gar nicht Bedürfnisse nennen, aber dass wir Geld brauchen. Mhm. Und das ist nicht mhm. das Gleiche. Das ist in unserem System das Gleiche. Mir war es wichtig, ein Wohlstandsmodell vorzuschlagen, wo ich zu einem indigenen Stamm im Amazonas reisen kann, wo es noch überhaupt kein Geld gibt, also keine Finanzwirtschaft in irgendeiner Form, sondern die haben das anders geregelt, sei es über Tausch oder Schenk oder was weiß ich. Und ich kann diese Maske darüber legen und kann gucken, wie viel echten Wohlstand haben diese Menschen. Und ich kann mir einen Elon Musk anschauen und kann mir sagen, wie viel echter Wohlstand hat dieser Mensch. Und ich kann das vergleichen. Und ich kann sehen, dass der indigene Stamm im Amazonas hat einen Lösungsansatz für die Frage, wie decken sie ihre materiellen Grundbedürfnisse, und Elon Musk hat einen anderen. Und jetzt sehen wir natürlich gravierende Unterschiede in diesen Lösungsansätzen. Also wir wissen, dass indigene Völker ja den großen Vorteil hatten, dass sie ihre materiellen Grundbedürfnisse so erfüllt haben, dass die Ökosysteme intakt blieben. Das konnten sie natürlich nur, weil es eine sehr kleine Bevölkerung war, in einem sehr großen Ökosystem. Und trotzdem gibt es da ja was, was wir in irgendeiner Weise möglicherweise zu lernen haben. Und solange wir aber finanzielles Versorgtsein mit materiellen Bedürfnissen gleichsetzen, sind wir blind für diese Tatsache, dass das nicht das Gleiche ist. Und ich hatte eben vor kurzem ein ganz faszinierendes Gespräch, das war auch ein Interview mit jemandem, der sehr lange bei der UN Entwicklungsarbeit gemacht hat, lange auch in Bhutan war, wo es ja dieses Gross National Happiness Index gibt. Und der hat mich interviewt für eine Doktorarbeit, die er zu diesem Thema schreibt, für seine Kollegen bei der UN, quasi so als Handreichung, wie kann man Entwicklungsarbeit ganzheitlicher denken. Und das Gespräch war sehr faszinierend, weil er hatte das Buch gelesen und er hat auch viele andere Bücher zu dem Thema gelesen und sich mit vielen Modellen auch befasst, wie dem Gross National Happiness Index oder eben Wellbeing Index oder. Und erst im Gespräch mit mir kam er drauf, dass ich das wirklich so radikal mal ohne Geld denke, um auf was aufmerksam zu machen. Und dann hat er gesagt, das ist krass, das ist ihm tatsächlich noch nie irgendwo begegnet und es ist ein wichtiges Extrem quasi in der Betrachtung, weil wir bis jetzt in der Kritik am Bruttoinlandsprodukt immer nur Vorschläge haben, die quasi sagen Bruttoinlandsprodukt plus. Also diese Indikatoren muss man auch noch abfragen. Aber wie wäre es, wenn man es mal wirklich andersrum aufzieht und sagt, ja, materielle Grundbedürfnisse muss man decken, kann man so und so machen, dann wird man nämlich auch aufmerksam auf die Tatsache, dass wenn ich sage, die leben von einem Dollar am Tag, dann weiß ich ja noch gar nicht, was heißt denn das? Also sind die total gut versorgt oder sind die wirklich total unterversorgt? Also und das sind so Sachen, die wir komplett vergessen haben. Und damit möchte ich eben aufmerksam machen auf die Tatsache, dass es letztlich die Ökosysteme sind, die unsere materiellen Grundbedürfnisse erfüllen oder die das uns ermöglichen, dass sie erfüllt werden und nicht allein das wirtschaftliche System, das wir geschaffen haben.
Jetzt muss ich es nur noch kurz einmal so rumdrehen, dass ich es auch verstanden habe. Das heißt, die Dimension, also materielle Bedürfnisse von einer Finanzdimension zu entkoppeln, das habe ich, glaube ich, verstanden. Wo, in welcher Dimension siehst du die materiellen Bedürfnisse dann gedeckt aus der Dimension gesunde Beziehung heraus, wenn ich es richtig verstehe?
Aus dem Zusammenspiel tatsächlich. Also die Voraussetzung für die Deckung materieller Bedürfnisse sind intakte Ökosysteme. Also wenn uns das zusammenkracht, dann haben wir ein Problem. Und das kriegen wir nicht hin. Also vielleicht sind wir irgendwann da, dass wir in so einer Technodystopie sind, wo alles nur noch in Gewächshäusern und nur noch alles künstlich ist. Ich hoffe, dass wir da nicht hinkommen, aber das wäre so der Gegenentwurf. Ich glaube, es gibt Leute, die arbeiten daran. Oder die finden das irgendwie eine positive Zukunftsvision. Ich finde das keine positive Zukunftsvision. Das heißt, erstmal ist dieser ökologische Wohlstand und da unsere Beziehung wirklich wieder zu heilen, also die Beziehung zwischen dem Wirtschaftssystem und dem industriellen System mit den Ökosystemen, diese Beziehung muss geheilt werden. Und da gibt es ja ganz wichtige Modelle schon und Vordenker, habe ich auch im Buch erwähnt, Beispiele von Menschen, die das erkannt haben und die anfangen, das umzusetzen. Und das ist aber ein riesen Wandlungsprozess. Also nochmal zurück zu der Frage. Das Wichtigste ist da tatsächlich der ökologische Wohlstand, wo wir ja gerade dabei sind, das immer mehr auszuhöhlen. Und dann ist es tatsächlich so, dass, das habe ich ja auch im Buch, dieser Aspekt von, wie wird soziales Wohl sichergestellt, ist eben in unserem Denken ganz stark Profitmaximierung, Wirtschaftswachstum, möglichst hohes Gehalt Und wenn wir in der Natur gucken, wie funktioniert es da und genauso in traditionellen Kulturen, dann ist es durch den Aufbau von Beziehungen.
So wird das quasi ein Umlageverfahren statt ein Kapitaldeckungsverfahren. Da entwickeln wir uns ja weg
von. Was meinst du damit?
Naja, also das, wie man früher Rente gedacht hat, ist ja, die einen arbeiten und geben es den anderen, also quasi zeitgleich, ja. Wohingegen das andere System ja sagt, naja, spar mal für später, also gestorte Energie, und wenn wir es dann brauchen, dann holen wir es aus diesem Energiespeicher, der menschenunabhängig funktioniert, wieder raus und können das dann benutzen. Mhm. Der Trend geht ja eher zu Letzterem, ja. Von daher wahrscheinlich ein Stück weit weg von dem Bild, was du gerade gezeichnet hast.
Genau.
Ich finde, also
ich würde nur sagen, es ist eine Entwicklung, die wir ja in ganz vielen Bereichen sehen. Also dass es tendenziell immer mehr in die Unabhängigkeit und Vereinzelung geht und dass das aber wiederum ganz krasse Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit zum Beispiel, auf die Gesundheit der Gesellschaft insgesamt. Mhm. Und das merken wir ja, aber wir haben nicht so klar, woran es liegt.
Ja. Ich habe ganz oft beim Lesen deines Buches daran gedacht, so Mensch, Erich Fromm, der war ja schon ganz schön früh nah dran an den Themen, so haben oder sein, geht ja in eine ähnliche Richtung, und auch er spricht ja von einer kranken Gesellschaft, und da sind ja sehr, sehr viele Aspekte adressiert. Und wenn man sich anschaut, wann war denn das, dann ist das ja fantastisch lange her. Also wir wissen schon recht lange, welche Missstände wir möglicherweise als Individuen und auch als Gesellschaft haben. Und so ein Club of Rome, der mag in vielen Sachen auch daneben gelegen haben, aber so die Grundrichtung der, hey, schaut mal hin, hier ist es irgendwie, hier läuft es nicht rund, das stimmt ja schon irgendwie. Jetzt scheint es gar nicht so leicht zu sein, das zu erkennen, anzuerkennen und dann auch zu sagen, naja, vielleicht hat es ja recht und was ändern wir denn? Aber offensichtlich haben wir noch nicht so richtig viel als Gesellschaft dran geändert, sondern eher noch beschleunigt. Was ist deine Analyse? Woran liegt das denn?
Zwei Sachen. Das eine ist meines Erachtens wirklich dieses falsche Bild von Wohlstand. Das heißt, in der Nachhaltigkeitskommunikation wurden auch viele Fehler gemacht, weil es wurde ganz viel immer von Verzicht, Verzicht, Verzicht gesprochen. Und das motiviert und inspiriert nicht. Und es wurde viel zu wenig darüber gesprochen, worauf wir bereits verzichten und was uns fehlt. Und immer wenn ich darüber spreche mit Menschen, dann sagen sie, ja stimmt. Also wir haben ja nie darüber abgestimmt, dass wir alle irgendwie irgendwo wohnen, wo wir ständig Verkehrslärm hören. Das wurde nie entschieden. Und das ist jetzt einfach so. Und wer hätte denn da zugestimmt? Oder dass Kinder nicht mehr einfach rauslaufen können und draußen spielen können, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Und was das für Konsequenzen hat für die Betreuung und für das soziale Miteinander und so weiter. Und das ist mal ein Punkt. Das heißt, da wurde eben viel Schwarzmalerei betrieben und da wurde versucht, eben mit Angst zu arbeiten von, wenn wir das nicht ändern, wird alles ganz schlimm und ihr dürft das alles nicht mehr und erhobene Zeigefinger. Und das war, glaube ich, ein gravierender Fehler tatsächlich. Und deswegen habe ich eben dieses Buch geschrieben, wirklich in dem Wunsch, Sehnsüchte zu wecken und zu sagen, hey, was fehlt dir denn, obwohl du vielleicht mega privilegiert bist und eine gute Ausbildung, einen tollen Job und Karriere machst, und aber wie geht es dir eigentlich wirklich damit? Und das, merke ich, erreicht viele Menschen, vor allem in privilegierten Situationen, manchmal auch vorm Burnout oder manchmal im Burnout erreicht es die. Und das Zweite ist halt, dass unser gesamtes System ja ganz stark auf Süchten basiert. Und dass Süchte, also diese Pseudobefriedigung, und da spreche ich jetzt natürlich nicht nur von Drogen, sondern ich spreche von Verhaltenssüchten, von Shoppingsüchten, von Statussucht, von Kaufsucht, von Geldverdienensucht und so weiter, ist ja ein totales Erfolgsmodell in unserem Wirtschaftssystem. Und wir werden sehr früh einfach daran gewöhnt. Und Süchte haben eine unglaubliche Macht. Und wir kennen das alle, wie schwer das ist, uns dem zu entziehen. Also eben zu sagen, nee, jetzt mache ich kein Binge-Watching auf Netflix, sondern ich kram die Gitarre raus, weil eigentlich will ich schon lange einfach da mal weiterkommen und mal lernen, die richtig zu spielen. Ja? Und das ist einfach eine Hürde. Es ist anstrengender. Es hat nicht diesen Sog. Und das sehe ich in ganz, ganz vielem. Und das hat eine unglaubliche Eigendynamik. Und ich habe den Eindruck, viele, die sehen, was falsch läuft, stehen daneben und wissen gar nicht, wie kriegen wir das Ding jetzt eigentlich angehalten.
Ja, ich ich finde immer den für mich wahnsinnigsten Effekt ist, auf der einen Seite bin ich großer Fan von, ich bestelle die schweren Sachen und lasse sie mir auf der Terrasse liefern, um dann im Fitnessstudio mit einem Trainer Farmers Walk zu spielen und irgendwelchen komischen Dinger in der Gegend rumzutragen, die dann aussehen, als wären sie Wasserkisten. Und man denkt so, irgendwie könnte man es auch effizienter gestalten und wahrscheinlich einfach seinen Einkauf wieder selber nach Hause tragen und sich auf der anderen Seite das mit dem Trainieren sparen. Aber das ist so der Inbegriff dessen, wo ich mir teilweise denke, da läuft doch irgendwas zu einfach auf der einen Seite, und die Bequemlichkeit, die man daraus dann für sich selber schöpft, die macht es dann natürlich auch schwierig, der Sucht oder dem einfachen Sein irgendwie entgegenzuhalten. Und wie du sagst, halt auch so dieses, boah, puh, beim Gitarre spielen lernen habe ich halt auch eine Menge Misserfolgserlebnisse. Das läuft halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bei Netflix, ja, kriege ich eigentlich relativ wenig entgegengeworfen, was an mir liegen könnte, außer dass es langweilig ist, dann schaltet man halt um. Ja. Was müssen wir tun, um das wieder mehr zu motivieren? Auch dieses, oh, jetzt habe ich mir vielleicht auch mal die Finger verbrannt oder die Nase an der Scheibe platt gerieben, obwohl ich gedacht habe, das ist alles irgendwie einfacher. Wie fördert man das wieder als Individuum und als Gesellschaft, glaubst du?
Also als Individuum ist es erstmal ein bisschen auch sich selbst umerziehen, glaube ich. Also die Erfahrung, die wir ja alle kennen, ist, dass wir uns dann manchmal einen Ruck geben und dann machen wir das. Und dann ist es so, oh super, dass ich es gemacht habe. Es ist ja beim Sport auch so. Oder beim Spaziergang, also bei ganz vielen Sachen, die uns eigentlich gut tun, brauchst du oft so einen kleinen, so okay, ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich muss einmal über diese Schwelle. Das ist das eine. Dann brauchen wir dringend Gemeinschaft, wir brauchen Miteinander. Also das Entfalten von Kreativität und Talenten braucht Beziehungen. Und wir brauchen Kontexte, wo wir das dann auch mit anderen teilen können. Und wo wir auch aus dieser Illusion rauskommen von, naja, die können ja alle auf Knopfdruck irgendwie jetzt die coolsten Bands hören und wer will denn dann mir zuhören? Ja, aber das ist ja was anderes. Also wenn ich dich jetzt irgendwie einen Song spielen höre und singen höre und ich kenne dich, dann hat das einen völlig anderen Effekt, als wenn ich mir irgendwie was auf Spotify anmache. Und das haben wir irgendwie komplett verloren. Also da brauchst du wirklich so ein Wiederanfangen und auch miteinander mal was Neues wagen mit Freunden oder sich auch Menschen suchen. Also es gibt ja genug Nischen, wo Leute alles Mögliche machen, wo sie tanzen, musizieren oder keine Ahnung, was alles tun. Und das aufsuchen. Und im Gesellschaftlichen ist es ja, also sehr gravierend ist es ja gerade bei den Kindern, wo gerade das ganze Thema Zocken, Smartphones eine ganz neue Dimension noch von Verarmung ganz, ganz früh ansetzen lässt und wo viele Eltern einfach dem ziemlich machtlos gegenüberstehen, weil dieser Suchtfaktor einfach so krass ist. Und da braucht es einfach dringend Räume, die davon freigehalten werden und wo eben Kinder auch gemeinsam nicht nur dann pauken in der Schule, sondern gemeinsam eben auch andere Erfahrungen machen und sich entfalten können in ihren Talenten, sich ausprobieren. Also auch diese Schwierigkeit, an die herangeführt werden und dann aber auch die Befriedigung, die darin liegt, erfahren können. Also, und das passiert leider oft gar nicht mehr, dass sie mal über diese Hürde kommen von die Frustration erleben, zum Beispiel Instrument zu lernen und das quietscht furchtbar und dann irgendwann aber dieses Erfolgserlebnis, die erste Melodie spielen zu können. Ja, also es ist so ein Beispiel und das geht aber in ganz viele Bereiche.
Jetzt hast du gesagt vorhin, dass das so ein bisschen Ausleben der Kreativität, ohne es einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Also den Wortlaut kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber so in die Richtung, es muss nicht Sinn machen, weil es zum Beispiel wirtschaftlich Sinn macht, sondern wenn es mir Freude macht, dann ist es ein großer Teil und da ziehe ich meinen Wohlstand draus. Das ist ja schon ganz schön anders, als wir geprimed sind, so im übereffizienten Selbstoptimierungsding. Das muss man sicher wie das Gitarrespielen auch üben, aber wenn du jetzt bei Unternehmen zum Beispiel einen Vortrag hältst und sagst so, hey, ein großer Teil eurer Zeit solltet ihr, oder vielleicht nicht groß, aber ein Teil eurer Zeit solltet ihr auch in quasi nicht zielgerichtete Dinge investieren, sondern einfach in Sachen, die man macht, um der Sache willen und nicht um des Ergebnisses willen. Hast du da die Wahrnehmung, dass das irgendwie ängstlich begutachtet wird, so, oh Gott, jetzt redet sie unseren Leuten die Motivation aus, sich hier voll und ganz einzubringen? Oder wie ist da die Reaktion?
Wir müssen zwei Aspekte klarkriegen. Das eine ist, es geht mir darum, dass wir Kreativität erst einmal wieder als menschliches Grundbedürfnis anerkennen und dass Menschen zugestehen, ihre Talente zu entfalten, unabhängig von der finanziellen Verwertbarkeit. Und das hat verschiedene Gründe, warum das wichtig ist. Das eine ist, ich halte es tatsächlich für ein menschliches Grundbedürfnis. Ich glaube, wir brauchen das, um gesund zu bleiben. Das macht ja auch ganz viel im Gehirn. Das heißt, das eine ist wirklich auch eine Ausgleichsfunktion zu vielem anderen in unserem Leben. Das zweite ist aber auch, dass wir das oft viel zu früh abwürgen. Also ich höre von ganz vielen Menschen, dass sie als Kind gerne Musik gemacht haben, getanzt haben, getrommelt haben, weiß der Himmel. Und ihnen ganz früh gesagt wurde, vergiss es, du bist nicht gut genug, damit kannst du nie deinen Lebensunterhalt verdienen. Und das halte ich für fatal, weil das bedeutet, dass wir nur ganz wenige uns rauspicken, die hochzüchten, die dann irgendwie halt diese unglaublich belastende Rolle auch von Stars vielleicht sogar bekommen oder möchte gern Stars, das wäre noch schlimmer. Und bei allen anderen sagt man, eure Talente brauchen wir nicht, ihr macht lieber irgendwie so 0815-Job. Und die Realität ist aber eigentlich eine andere. Also wenn wir gucken, dadurch verarmt ja eine Gesellschaft. Hingegen eine Gesellschaft, wo alle Menschen ihre Talente irgendwie entfalten, beobachte ich immer wieder, dass die dann manchmal auch oder sehr oft sogar ins Berufsleben mit reinfließen irgendwie. Oder zumindest eine enorme Bereicherung sind für die Gesellschaft per se. Und das haben wir irgendwie komplett aus den Augen verloren. Das heißt, jedes Talent wird sofort auf monetäre Verwertbarkeit überprüft, auch wenn man das vielleicht noch gar nicht erkennen kann. Und das weiß ich auch auf meinem Weg. Zum Beispiel, ich konnte als Kind keine Melodie halten und statt dass mir gesagt wurde, hör auf zu singen, wurde ich halt in Flötenunterricht geschickt und habe dann über die Jahre angefangen, Gitarre zu spielen und eben dazu zu singen, aber völlig rudimentär. Also es ist und ganz lange auch wirklich nur für mich. Und heute ist es ein ganz wichtiger Teil in meinen Seminaren. Und zwar nicht, weil ich wahnsinnig gut darin bin, sondern weil es einfach Freude macht und weil auch gerade dieses rudimentäre Menschen die Erlaubnis gibt, das auch zu tun. Und, okay. Und sowas hätte ich aber nie gedacht, dass das mal irgendwie mit einfließen könnte in meinen Broterwerb. Ja? Weil das irgendwie, ich bin Lichtjahre davon entfernt, Musikerin zu sein. Aber das ist vielleicht die falsche Frage und das gilt für ganz vieles. Das ist mal ein Aspekt. Und das ist etwas, was Führungskräften und Unternehmerinnen total einleuchtet, dass das Unternehmen auch total davon profitiert, wenn Leute einfach in ihrer Kreativität lebendig sind und dadurch auch ausgefüllt sind und auch wach sind und ja, einfach anders da sind. Das ist das eine. Und das andere, was viel wichtiger ist für den Kontext, ist, dass Kreativitätswohlstand sich auch sehr stark definiert dadurch, dass wir möglichst viel Zeit im Flow-Zustand verbringen. Und Flow ist ja wahnsinnig wichtig. Arbeit, weil Flow ist ja diese Kante zwischen Unter- und Überforderung und wo wir in einem optimalen Zustand sind und wo wir tatsächlich Höchstleistungen erbringen, aber nicht aus dem alten Druck-Leistungsgedanken heraus, den wir so eingepaucht bekommen, sondern aus einem gewissen Zustand, auch einem biochemischen Zustand im Gehirn und auch einem beglückenden Zustand. Das heißt, wir haben Menschen, die sehr glücklich sind bei der Arbeit, die Höchstleistungen erbringen, die hoch motiviert sind und die ihr Potenzial entfalten. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Und das ist auch eine ganz wichtige Dimension von Kreativitätswohlstand.
Hast du das Gefühl, dass ein Teil des Problems in der Nichtmessbarkeit der Wohlstandsdimensionen besteht, die du sagst, dass die wichtig sind? Weil auf der einen Seite kann man ja sagen, gut, wir haben eine Größe gefunden, auf die können wir uns alle einigen und da kannst du und ich irgendwie jetzt sofort unser Konto aufmachen und dann haben wir eine quasi gesellschaftlich anerkannte Größe und da sagen wir so, okay, finanziell sind wir so in Anführungszeichen erfolgreich. Mit Zeit könnte man auch noch sagen, wie viel Zeit verbringst du jetzt mit Arbeiten und wie viel Zeit verbringst du jetzt mit Familie und wie viel Zeit verbringst du jetzt mit Freunden, da könnte man auch noch so eine Art Buchhaltung draus machen. Und sagen, komm, jetzt tracken wir mal die Kalender und dann schauen wir mal, wie stehst du, wie stehe ich. Dann würde man ja irgendwie so auch ein Gefühl für kriegen. Und jetzt kommt schon der nächste Punkt. Ja, wie steht es denn eigentlich um die Beziehung? Ja, kann man eine Umfrage machen, vielleicht kriegen wir ein paar Punkte, aber da wird es schon irgendwie ganz schön grob. Und das Thema, wie kannst du deine Kreativität ausleben, das ist ja nur noch subjektiv. Und da wird es ja sehr schwammig schnell. Hast du das Gefühl, dass wir uns einen Gefallen täten, mehrere Dimensionen zu definieren, die Messbarkeit oder irgendeine Form von gemeinsamem Verständnis für eine Skala, ja. wenn wir darauf ein Verständnis bringen würden, dass uns dann das Sparen in den anderen Dimensionen leichter fallen würden oder investieren oder wie auch immer man das sagen will?
Auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich über die Jahre auch einen Sinneswandel hingelegt habe. Also ich habe mich zuerst, das habe ich auch im Buch sehr stark argumentiert, sehr stark dafür ausgesprochen, dass es eben nicht messbar ist und nicht quantifizierbar ist, weil es ein qualitativer Wohlstand ist. Und das stimmt auch nach wie vor. Und das war dann vor allem durch tiefe Diskussionen mit meinem lieben Freund Christian Felber, der mit der Gemeinwohlökonomie ein System entwickelt hat, wo man ja alles Mögliche auch misst. Der immer wieder gesagt hat, die Messbarkeit ist so wichtig, weil sonst kriegen wir es auch nicht makroökonomisch umgesetzt. Und dann eben auch dieses Gespräch mit dem Menschen von der UN oder ich war auch eingeladen in Österreich an die Uni, wo sie eben genau dazu forschen, wirklich, wie können wir das Bruttoinlands durch Produkt durch was Ganzheitlicheres ersetzen. Und dann sind wir halt ganz schnell bei Indikatoren und dann kommen wir dahin, dass wir sagen, wir müssen das messen. Und der Witz ist, das ist nicht völlig unmöglich. Also klar, man kann das mit der Zeit, das ist ja schon mal wahnsinnig sinnvoll zu gucken, wie viel Zeit fließt in Erwerbsarbeit, wie viel Zeit fließt in Care-Arbeit, wie viel Zeit habe ich denn frei gestaltbar, wie viel Zeit kann ich mich denn der Entfaltung meiner Talente widmen oder der politischen Arbeit und dem sozialen Engagement oder ja, das lässt sich ja erfassen. Beziehungen gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen zu, also dass die Anzahl der nahen Beziehungen ja immer weniger wird und dass immer mehr Menschen noch nicht mal einen Menschen in ihrem Leben haben, wo sie sagen, dem kann ich nicht wirklich anvertrauen. Und das sind Entwicklungen, die sind messbar und die könnte man auch tracken und dann könnte man ganz klar sagen, und das ist ja das, was in Bhutan passiert ist, wo man einfach, wo der König ja beschlossen hat, ich möchte nicht mehr auf Bruttoinlandsprodukt setzen, sondern ich möchte auf Glück setzen und ich möchte regelmäßige Erhebungen haben, wie es den Menschen geht und wie sich das entwickelt. Und das ist möglich. Und mit Kreativität wäre es natürlich spannend zu gucken, könnte man Erhebungen machen von, wie viel Zeit verbringt ein Mensch im Flow-Zustand? Oder wie viel Chance hat er, seine Talente zu entfalten? Und das sind Sachen schon, denke ich, wenn wir das auch, also makroökonomisch, aber auch in Unternehmen, also das finde ich auch spannend, wenn ich dann mit Unternehmerinnen spreche, dann gibt es Unternehmen, das sind oft gemeinwohl bilanzierte Unternehmen, die sagen, ja klar, ganz viele von unseren Maßnahmen zahlen auf echten Wohlstand ein. Danke für das Modell, das kann ich total nachvollziehen. Diese und diese Maßnahme fördert eben diese Wohlstandsdimension im Unternehmen.
Hast du konkrete Beispiele an Unternehmen, wo du sagst, die sind in dem Prozess schon so weit fortgeschritten, dass man sagt, die bilanzieren so in verschiedenen Dimensionen des Wohlstands und haben nicht nur, sagen wir mal, so eine Schattenbuchhaltung, sondern so ein integriertes System. Fällt dir da ein konkretes Unternehmen ein?
Was meinst du mit Schattenbuchhaltung?
Naja, dass man nicht sagt, okay, es gibt halt die Finanzwelt, die eigentlich zählt und dann haben wir noch nebenbei so, wir tracken noch 3-4 andere Sachen, aber die sind so getrennte Welten. Das hat, also hier machen wir voll, wenn es um die Entscheidung geht, dann sind wir hier in unserer BWLer-Welt, die ich ja irgendwie ganz gut kenne, und wenn es um die anderen Themen geht, dann reden wir nochmal ein bisschen auf der zweiten, dann mache ich eine zweite Seite auf und hier habe ich so eine Nebenbuchführung, aber die sind nicht auf der gleichen Buchhaltungsseite?
Also ja, ich kenne Unternehmen. Ich habe ja auch einige im Buch erwähnt. Und das erste Unternehmen, was mir einfällt, ist tatsächlich VD. Und da hatte ich eben ganz witzige Erfahrungen. Ich habe erzählt, dass ich eben nach Österreich eingeladen war in Wien an die Uni, wo eben genau so ein Think Tank zusammenkam. Und dann im Anschluss war ich eingeladen, einen Vortrag zu halten zum echten Wohlstand. Und es gab einen zweiten Vortrag parallel von Antje von Dewitz von VD, die Geschäftsführerin. Und sie hat eben dann VD vorgestellt und VD ist ein Unternehmen, was ich auch schon mal besucht habe und wo ich mir das angeguckt habe, wo ich sehr beeindruckt war und wo ich eben weiß, dass sie das sehr, sehr ernst nimmt mit den Werten. Sie ist ja auch schon ganz lange Gemeinwohlunternehmerin und wo das auch, also wo viele finanzielle Opfer auch gebracht werden tatsächlich, um diesen Werten treu zu sein.
Das ist der relevante Punkt.
Ne? Weil wir in einem System sind, wo leider das immer noch bestraft wird. Also wenn du ein Unternehmen so wie VD so führst, dass es wirklich gemeinwohlorientiert ist, dann ist es ja ein enormer Beitrag für die Gesellschaft, weil genau dieses innere Aushöhlen der Mitarbeitenden, aber auch der sogenannten Umwelt und so weiter ja unterbunden wird oder unterlassen wird, soweit wie möglich. Das ist ein unglaublicher Mehraufwand. Also wenn man da mal reinguckt, was das heißt, gerade so Produkte wie VD macht, diese Outdoor-Geschichten, das wirklich ökologisch verträglich zu machen, sozial gerecht und dann noch am Markt mit den anderen normalen Unternehmen zu konkurrieren, das ist unglaublich. Und das kostet. Und das ist dadurch, dass wir keine wirtschaftlichen Anreizsysteme haben, die das belohnen, sondern im Gegenteil das bestrafen. Also wir belohnen ja im Moment die, die ausbeuten, und wir bestrafen die, die es nicht tun, ist es wirklich eine Entscheidung, die kostet und die man auch nur so weit im Moment treffen kann oder wo man nur so weit mitgehen kann, ohne das Unternehmen zu gefährden, muss man ganz klar sagen. Und das ist auch etwas, wo Antje immer sehr offen drüber spricht. Und das war halt was, wo wir im Parallel diese Vorträge gehalten haben, war das unheimlich schön, weil wir einfach so gemerkt haben, ja, alles, was sie eben seit Jahren macht im Unternehmen, ohne dass sie jetzt mein Modell kannte, fördert tatsächlich echt Wohlstand. Und das war einfach ein sehr, sehr schönes Tandem. Also das ist ein für mich wirklich leuchtendes Beispiel und das zeigt aber auch die große Herausforderung und warum wir dringend einfach auf einer politischen Ebene da andere Anreize brauchen für Unternehmen oder auch Unterstützung.
Ja. Also im Prinzip ist es ja eine Rahmenbedingungsdiskussion und dann zu sagen, okay, es gibt Einzelne, die spielen in dem Rahmen irgendwie besser, also fairer oder so als andere, dass wenn Ausnahmeerscheinungen bleiben, die spannende Diskussion wird ja, wie muss sich der Rahmen ändern, damit dann alle so spielen oder macht das Sinn? Da können wir gleich nochmal so ein bisschen reintauchen. Ein Aspekt von dem Thema, das wir gerade diskutieren, ist ja schon auch, dass ich dich in einem Beitrag, glaube ich, habe schreiben sehen, dass so 20 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche in so einem Modell der Zukunft das Modell sein könnte, sagen wir es mal so. Wie passt das zu einem Fachkräftemangel, Überalterung der Gesellschaft? Also wie funktioniert das für die Gesellschaft und nicht nur für den Einzelnen?
Also die Idee kommt ja nicht von mir. Ich habe die Idee zum ersten Mal gehört von Professor Nico Pech, der ja ein ganz starker Verfechter des Postwachstumsansatzes ist und viele andere sprechen sich auch dafür aus. Es gibt auch den historischen Hintergrund, dass früher ja mindestens 60 Stunden Vollzeit waren und es gab ein Mordsgeschrei, als man dann eben auf 40 Stunden runterging und dann feststellte, dass die Produktivität gar nicht so sehr zurückging. Einfach, weil wir keine Maschinen sind. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass wir in 20 Stunden gar nicht so viel weniger schaffen als in 40. Aus dem gleichen Grund. Finde ich eine interessante These. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wenn wir jetzt ein, zwei Generationen zurückgucken, dann wissen wir, dass 40 Stunden Erwerbsarbeit ausreichend waren, um eine Familie zu ernähren. Mit zwei Erwachsenen. Das heißt, 40 Stunden Erwerbsarbeit, zwei Erwachsene. Das ist das gleiche wie 20 Stunden Erwerbsarbeit pro zwei Erwachsenen, also sind wir immer noch bei 40 Stunden. Im Moment ist aber die Realität, dass eine Familie 60 bis 90 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche leisten muss, um über die Runden zu kommen. Das heißt, da ist was schiefgelaufen, weil die Care-Arbeit ist ja nicht verschwunden. Wir haben immer noch die Situation, dass ein Haushalt mit Kindern Care-Arbeit im Wert von 7.000 Euro pro Monat braucht, die einfach jetzt so nebenbei gemacht wird. Und nirgendwo auftaucht. Und das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und das sehen wir ja. Also, dass Leute einfach, die Care-Arbeit fällt runter. Und das merken wir. Die fehlt in den Beziehungen, die fehlt in den Häusern, die fehlt überall. Das ist was, also ich finde es erstmal wichtig, es hört sich erstmal so radikal an, zu sagen, 20 Stunden Erwerbszeit muss reichen. Und dann erstmal uns daran zu erinnern, ja, Moment mal, da kommen wir eigentlich her. Und das ist gar nicht so lange.
20 Stunden für eine Familie, sagst du? Oder 20 pro
Genau, okay. Und wir kommen aber von 40 pro Familie und das ist ja, wenn es zwei Erwachsene sind, dann sind es 20 pro Kopf. Wenn wir es uns anders aufteilen, wenn wir jetzt sagen, wir machen gemeinsam Care-Arbeit und gemeinsam Erwerbsarbeit und das ist ja was, was viele Leute durchaus anstreben. Und das finde ich wichtig, das klar zu haben. Und dann finde ich es natürlich spannend zu gucken, woran liegt es, dass das nicht mehr reicht. Und das sind Fragen, da bin ich nicht die Expertin und ich bin auch nicht die Expertin herauszufinden, wie können wir das Ganze jetzt umbauen, dass es wieder reicht. Also da gibt es Leute, die sich wesentlich besser auskennen. Ich habe die Antworten da nicht. Das sind makroökonomische Fragen. Und ich glaube, dass da ganz viele Faktoren zusammenspielen. Ein Faktor ist tatsächlich, dass unsere Definition von was ist genug sich auch radikal geändert hat. Also ist immer mehr, was genug ist. Wir haben viel mehr Dinge.
Oder gibt es überhaupt noch eine Definition
von genug? Gibt es überhaupt eine Definition von genug? Genau. Also das ist ganz klar und das kostet natürlich alles. Also diese ganzen Dinge kosten, dass die Autos irgendwie jetzt anderthalb Mal so groß sind wie früher, wissen wir auch alle und so weiter und so fort. Und die Wohnfläche und ne, also da sind ganz, ganz viele Sachen, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Und was ich halt so spannend finde an dem Ansatz, ist, dass eigentlich alle, die, mit denen ich drüber spreche, das wahnsinnig attraktiv finden. Und das ist aber wiederum was, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird, zu sagen, ja, wie wäre denn, wenn mehr Nachhaltigkeit das bedeuten würde? Weniger Erwerbsarbeit, weniger Wirtschaftswachstum, mehr Zeit für Care-Arbeit und so weiter und so fort. Und das alles so organisiert, dass wir alle materiell trotzdem genug haben.
Ja, wenn man genug wahrscheinlich ein bisschen anders definiert. Oder also wenn man genug überhaupt mal gesellschaftlich definiert. Ja. Lass mal auf eine andere Wohlstandsdimension schauen, nämlich den Kreativitätswohlstand. Da habe ich verstanden, dass eine Idee sein könnte, möglichst viele Leute in Prozesse, also Entstehungsprozesse oder Produktionsprozesse einzubeziehen, damit sie sich kreativ entfalten können und damit auch der, also es gibt sicher mehrere Aspekte, die dann da spannend hinzukommen, durch mehr Leute, die an einem Prozess oder an der Produktion beteiligt sind. Wenn man so aus einer BWLer-Brille draufblickt, dann denkt man so, puh, das steigert ganz schön das Stresslevel der Leute, die für den Prozess verantwortlich sind, dass am Ende auch wirklich was rauskommt. Mhm. Nimmst du das als Spannungsfeld wahr, dass man denkt, um Gottes Willen, nicht noch mehr Leute involvieren, das muss man managen, das bringt noch mehr Chaos, oder triffst du da auf sehr offene Ohren und sagst, ja, ja klar, also bring alle mit, schauen wir mal, was rauskommt.
Ich finde das einen sehr spannenden Punkt. Also es gibt ja einen gewissen Trend hin zu mehr Partizipation in verschiedenen Bereichen, also in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft, und ich finde den sehr wichtig, auch was die Weiterentwicklung der Demokratie betrifft zum Beispiel. Und zugleich ist es sehr klar, also ich habe Unternehmen ja auch viele Jahre begleitet in solchen Prozessen. Und eine Sache, die ich immer betont habe, war, wenn wir den Grad der Partizipation erhöhen in einem bestimmten Prozess oder einem bestimmten Teil des Unternehmens, dann ist es ganz wichtig, dass wir gleichzeitig den Grad der Autarkie anderswo erhöhen. Weil sonst kommen wir in Teufels Küche. Also wenn dann alle nur noch alles mit allen machen, dann kommen wir überhaupt zu gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen ganz klar entscheiden, wo kann man einfach mal machen, ja? Und wo kann jeder einfach mal machen? Ja. Und wo ist es wirklich wertvoll, auch Leute mit einzubeziehen und ihre Kompetenz auch abzufragen? Also darum geht es ja vielfach. Und das ist ein ganz eigenes Kompetenzfeld wiederum. Wie gestaltet man solche Prozesse? Wie fragt man das ab? Wie bringt man Leute dazu, sich einzubringen, und bringt sie aber dann auch wieder dazu, sich wieder auszuklinken, damit man weiterkommt. Ja? Also, und das ist ja ein eigenes Berufsfeld inzwischen auch, also solche Prozesse zu moderieren und zu gestalten und zu begleiten und so weiter. Und das ist für mich wirklich eine Frage der Balance. Und der große Mehrwert ist aber, dass, wenn ich das mache, ist erstens, dass ich natürlich eine viel größere Kompetenz habe und Bandbreite von Kompetenzen und Perspektiven, die mit einfließen. Und wir haben halt vielfach inzwischen Situationen, wo wir darauf angewiesen sind, also wo die Komplexität so hoch ist, dass das einfach nicht mehr von drei Köpfen gedacht werden kann. Und natürlich, dass die Motivation höher ist, wenn das dann tatsächlich auch, also damit gut umgegangen wird. Das muss ja nicht alles umgesetzt werden, aber wenn es gewürdigt wird und irgendwie mit einfließt, das ist mal der große Vorteil. Und dann, wenn es mir gelingt, auch gleichzeitig saubere Prozesse zu haben und den Grad der Autarkie auch anderswo zu erhöhen, dann habe ich trotzdem noch eine hohe Dynamik, die möglich ist.
Nimmst du es wahr, dass es vielen Personen schon abtrainiert wurde? Also, dass man sagt, so, jetzt wir ändern hier was und jetzt ist Kreativität angesagt, jetzt gibt es hier keinen klaren Rahmen mehr, sondern hier kann sich jetzt jeder einbringen, respektive hier muss man sich jetzt plötzlich einbringen und dann eigentlich so dieser, oh Gott, Überforderung kommt aus diesem, wir werfen jetzt Leute in komplett andere Rahmenbedingungen, versuchen ihnen zu sagen, dass das jetzt modern, dran, was auch immer ist. Haben aber vorher viele Jahre darauf eingewirkt, dass genau nicht irgendwie selbst mitgedacht wird, sondern dass halt so das gemacht wird, was angesagt wurde. Ja. Wie nimmst du das wahr? Wie gut sind wir als Gesellschaft auf dieses Umschalten eigentlich überhaupt vorbereitet?
Gar nicht gut. Also ich halte das für eine der großen Versäumnisse unseres Bildungssystems. Und ich halte das für wahnsinnig gefährlich, weil das Bildungssystem in der jetzigen Form wurde ja für einen völlig anderen Zweck entwickelt. Es wurde ja vor allem entwickelt, um die Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft zu überführen. Das heißt, die Kinder mussten Kompetenzen erlernen, die die Eltern nicht hatten. Es war ganz wichtig, dass sie lernen, Befehle auszuführen, Anweisungen präzise zu befolgen, möglichst wenig selber zu denken, pünktlich zu sein, in der Struktur zu arbeiten und so weiter. Und natürlich auch Leute fürs Militär vorzubereiten. Das war auch ganz wichtig. Und das machen wir immer noch, aber wir sehen, dass das gar nicht mehr das ist, was wir brauchen. Und wenn wir jetzt gucken, wo wir gerade sind, also in diesem einfach krassen Umbruch, der so oder so passieren wird, also damit meine ich entweder im Guten oder im Schlechten und wahrscheinlich in beidem, dann sehen wir, dass wir unglaublich vieles neu denken müssen und dass wir nicht mehr Leute auf Arbeitswelten vorbereiten können, die es morgen schon gar nicht mehr gibt. Und was wir viel mehr ausbilden müssten, wäre eben die Fähigkeit der Menschen, selber wach zu sein und sich Lösungen zu überlegen und selber zu denken und mitzugestalten. Weil wir nur dann diesen Wandel wirklich gut hinbekommen. Und das ist tatsächlich ein Faktor, der mir in Unternehmen immer wieder begegnet. Also als ich eben diese Kulturentwicklungsprozesse begleitet habe, wo ich eben gemerkt habe, ja, dann arbeitet man halt an gegen 15, 20, 25 Jahre Bildung in eine ganz andere Richtung und Konditionierung. Und auf einmal sagt man den Leuten, bring dich ein und denk mit. Und die Leute sagen, wieso? Genau das wurde mir doch abtrainiert oder war doch immer unerwünscht. Also was soll das hier? Und sag mir doch einfach, was ich tun soll. Und gar nicht unbedingt die Erkenntnis da ist, dass wir in Situationen kommen, wo halt niemand weiß, was zu tun ist.
Ja. Wie nimmst du die Bezugslosigkeit wahr, wenn es darum geht, in einem Unternehmen über Zahlen zu diskutieren, KPIs, jetzt müssen wir irgendwelche KPIs verbessern und irgendwelche Zahlen optimieren, dass da am Ende wahrscheinlich irgendwann an der einen und an der anderen Ende der Kette irgendwo Menschen stehen? Das wird ja so abstrahiert in Teilen, dass überhaupt sich das reinversetzen in den Kunden als Zielgruppe in Anführungszeichen oder MitarbeiterInnen als Produktionsmittel, dass das alles so abstrahiert ist, dass man gar nicht mehr bis auf die Menschebene kommt in seinem empathischen Prozess, zu sagen, oh ja, wenn ich mich jetzt da mal reinversetze und überlege, jetzt wäre ich die Person, die das kaufen müsste und dann auch benutzen würde und oder ich wäre die Person, die das herstellen müsste und an dem ganzen Prozess partizipieren würde. Wie fände ich denn das eigentlich? Das ist ja in so abstrakt und so bezugslos zum echten, ganz am Ende stattfindenden Interaktionsprozess mit echten Menschen, dass man da gar nicht mehr drankommt in Teilen. Was glaubst du, woran das liegt?
Also zwei Sachen. Das eine ist, dass ich schon erlebe, dass gerade was den Kunden betrifft, da ja Höchstleistungen erbracht werden im Punkt, wo sich in den reinversetzen. Also das ist ja schon wieder eine Wissenschaft für sich geworden. Ist aber komplett der Kunde als Konsumentin. Und damit halt auch wieder sehr einseitig. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann ich es möglichst komfortabel machen, wie kann ich es möglichst suchtfördernd machen, also dass ich wirklich nicht ausmachen kann und mich immer wieder reinzieht oder mit den Chips, die sind ja extra optimiert, dass ich einfach immer noch eins reinschieben will und noch eins. Also da ist schon eine enorme Kundenorientierung da, aber halt nicht unbedingt zum Wohle der Menschen. Das ist mal ein Aspekt. Und das andere ist, was mich nicht.
Aber damit ist es ja nicht so richtig kundenorientiert, oder? Es ist ja nicht rein, ist ja nicht rein versetzt im Sinne von, wie würdest du dich fühlen, sondern es ist so ein, ja, jetzt kriege ich, was ich will, aber wie, also kriegt mein Gegenüber das, was er oder sie
ja,
will?
Ja, also das, ja schon, also es ist ja dieses, wie würdest du dich fühlen, ist ja voll da. Es ist ja, was ist der Kick und was kickt dich so, dass du dranbleibst? Und wie kicken wir dich so, dass du immer gerade zu wenig kriegst, aber genug, dass du noch mehr willst? Also es ist ja schon wirklich sehr ausgeklügelt und es ist ein, ich gebe dir schon, was du willst, aber ich gebe es dir so, dass du immer mehr willst oder dass du denkst, dass du das willst. Also das sind ja die...
Ja genau, ich gebe dir das, was du eigentlich... Also das
brauchst,
genau.
Aber was du dann trotzdem willst, ne?
Ja genau, so rum, ja.
Im anderen Aspekt, also was mir sehr nahe gegangen ist, und das ist mir in verschiedenen Unternehmen begegnet, also in großen mittelständischen Unternehmen oder auch in einem wirklich großen Konzern, auf so der obersten Führungsebene, wo ich dann wirklich merke, das sind echt tolle Menschen. Also die haben tolle Werte, die haben tolle Visionen, die wollen wirklich nichts Böses für die Welt und sind aber natürlich auch in einem Messsystem für Erfolg, was eben ihnen bestimmte Indikatoren immer wieder vorhält und sagt, die müssen sich verbessern. Und das führt eben dazu, dass ganz stark eben diese Anreize da sind, also was wir makroökonomisch haben, haben wir da mikroökonomisch, und dass die Menschen sich in ihrem Job entkoppeln von ihrem Herzen, das heißt von ihren Werten. Und ich erinnere mich, so ein Schlüsselmoment war für mich, da hat das wirklich jemand ausgesprochen in so einer Führungsriege, die eben so ein Unternehmen zusammen geleitet haben. Und der hat gesagt, wisst ihr was, manchmal mache ich mir Sorgen, dass wir uns zu einem Unternehmen entwickeln, jener Art, wo ich meiner Frau sage, bitte kauf da nicht ein.
Okay, dann sollte man da dagegen
ja,
halten.
Das war aber so ein ganz ehrlicher Moment und das war so ein, und das haben dann andere auch bestätigt und das war halt so genau dieser Bruch zwischen, was mein Herz eigentlich weiß, was gut ist und was ich möchte für die Welt und was für eine Welt ich möchte, dass meine Kinder auch dann irgendwann übernehmen und was eben die wirtschaftlichen Mechanismen sagen, wenn du das machst, dann wird das Unternehmen erfolgreich im klassischen Sinne. Und dieser Zielkonflikt, das ist ein Zielkonflikt, der jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, jede Führungskraft mit Herz irgendwo in sich hat. Und weil das aber schwer auszuhalten ist, passiert dann was, wo das oft wie auf Standby geschaltet wird. Und das halte ich für ein Problem, weil dann eben das nicht passiert, dass Unternehmen mit Herz geführt werden, wie zum Beispiel VD. Also Antje von Dewis ist eine Frau, die ihr Unternehmen komplett mit Herz führt und ihre Werte immer da hat. Und das ist wahnsinnig herausfordernd. Weil es bedeutet auch, dass du total spürst, wo du halt noch nicht im Einklang bist mit den Werten und wo du gegen deine Werte verletzt und wo du der sogenannten Umwelt schadest, dieses schadest, die du liebst oder wo du Menschen ausbeutest, obwohl du es nicht möchtest, aber weil halt alle in Bangladesch irgendwie so produzieren etc. etc. Und das ist eine enorme Leistung und da gibt es halt, also es gibt eben die Leute in diesen Positionen, die diese Leistungen vollbringen und das sind wirklich dann Leuchtturmbeispiele und da gibt es einige, wie gesagt, im Buch erwähne ich einige und dann gibt es die so eine Doppelschiene fahren, also irgendwie privat haben sie diese Werte und im Unternehmen machen sie halt irgendwie ihren Job und versuchen manchmal ein bisschen was mit einfließen zu lassen, aber nicht zu viel, weil sonst verlieren sie die Position, also die kenne ich ganz viel. Und die sind dann auch total gut zu haben für so Nachhaltigkeitsgeschichten, die eigentlich eher eine Greenwashing-Ding sind, aber gut genug, dass man sich einreden kann, dass es doch echt ist. Also da gibt es auch so eine ganze Branche oder Industrie, die darauf spezialisiert ist. Und dann gibt es halt natürlich auch die, ist mir auch begegnet, die ihr Herz einfach wirklich komplett zugemacht haben und die komplett in diesem Zynismus sind. Das ist halt der Lauf der Welt und so läuft es halt und das ist alles andere sentimental und romantisch. Ja, gibt es auch, klar.
Ich würde gerne so ein bisschen die Motivationslagen noch vielleicht eins differenzierter nochmal auseinandernehmen, weil also grundsätzlich ist ja dieses, die Unternehmerin, der Unternehmer tritt ja eigentlich an mit einem guten Menschenbild, mit einem hehren Motiv, also vor allem für sich selbst, für sich selbst machen es eigentlich die wenigsten, jetzt mal Ego-Themen und quasi Stabilisation ausgenommen, aber na, ich will das meiner Familie irgendwie, ich will denen ein gutes Leben ermöglichen. So. Und jetzt ist gut wieder relativ im Sinne von, wie viel ist denn genug und wie viel braucht man? Also multigenerationale Familienunternehmen, da reicht es auch oft schon, einfach so zu bleiben, wie man ist. Aber das ist ja die hehre Herangehensweise. So. Und dann ist ja, wie du sagst, dieses starke Wertekonstrukt. Und dann kommt es ja oft zu Konflikten. Und die erste Herausforderung ist ja erstmal, Konflikte aushalten zu können und zu sagen, ja, das ist nicht alles konfliktfrei lösbar, sondern wir müssen das jetzt mal hier alles nebeneinander stellen und müssen es anerkennen, dass es so ist. Und auf der anderen Seite finde ich genauso schwierig, jegliche finanzielle Streben zu verteufeln, weil wenn du diese finanziellen Stakeholder mal betrachtest, dann sind sie ja teilweise auch die nette ältere Dame von nebenan, die daraus ihre Rente bezieht. Weil wo soll die denn sonst herkommen? Also das ist ja systemimmanent, wenn man sagt, ja, die fiese Finanzindustrie und die Stakeholder optimieren nur auf den Return, aber ohne den Return stehen Krankenkassen schlecht da, stehen vielleicht auch Rentenkassen schlecht da, stehen. Das trifft ja dann wieder echte Menschen, wo man denkt, naja gut, nee, das wollt ihr auch nicht. Also die soll ja schon ihr Auskommen kriegen, aber die anderen, die Finanzhaie, die müssen ja die Miesen sein. Also wir müssen es ja alles nebeneinander stellen und sagen, wie funktioniert es denn alles zusammen und nicht nur den einen oder den anderen Teil verteufeln. Wie schaust du denn da drauf?
Also das ist ja eine Realität, mit der ich auch täglich umzugehen habe, weil ich selber in dieser Rolle bin. Also neben dem, dass ich eben eine gemeinnützige Stiftung leite, leite ich auch eigentlich zwei kleine Unternehmen und habe da Verantwortung für Mitarbeitende und muss auch schauen, dass die Gehälter da sind und muss eben immer schauen, wie kriegen wir das alles unter einen Hut, ne? Also dass wir im Einklang mit unseren Werten das alles machen und dass trotzdem am Ende des Tages einfach genug Geld da ist, dass alle gut versorgt sind. Also das ist was, was auch einfach für mich in ganz, ganz Kleinen mich täglich beschäftigt, ja, einfach um das transparent zu machen. Und das heißt, es geht überhaupt nicht darum, das gering zu schätzen. Also das ist eine ganz wichtige Dimension. Was mich stört, ist eben, dass wir ein System geschaffen haben. Und das ist so wichtig, dass uns klar ist, das ist Menschen geschaffen. Das heißt, wir können es auch ändern, wo das ein ständiger Zielkonflikt ist. Also wo das, was eben zum Beispiel für unsere Kinder und Kindeskinder wirklich überlebensnotwendig sein wird, nämlich die ökologischen planetaren Grenzen, dass das in einem direkten Konflikt steht dazu, dass ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie schauen, dass ich das Unternehmen gut aufbaue und denen ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen übergeben kann. Also das, und da arbeiten wir in zwei verschiedene Richtungen. Und das passiert in jedem Unternehmen im Kleinen und das passiert im ganz Großen. Und da gibt es unglaublich viele Treiber, also auch die Finanzwirtschaft, so wie sie jetzt ist. Und ist ja unglaublich komplex. Inzwischen gibt es so viel, was zusammenspielt. Aber dieser Zielkonflikt, der findet sich auf ganz vielen Ebenen immer wieder. Und da braucht es meines Erachtens wirklich, wenn wir das ernst meinen mit dem positiven Wandel für eine bessere Zukunft und bessere Wirtschaft, müssen wir an diese Stellschrauben ran auf einer politischen Ebene und können es weder dem einzelnen Unternehmer, der einzelnen Unternehmerin überlassen, zu sagen, naja, kann ja jeder ökologisch produzieren, wenn er möchte, oder dem einzelnen, der einzelnen Konsumentin kann ja jeder Bio kaufen, wenn er will. Das greift ja viel zu kurz. Also es darf ja nicht meine private Entscheidung sein oder mein Privatvergnügen oder auch mein Privatproblem, ob ich jetzt, wie es so schön sagt, immer die Welt rette oder nicht. Also das ist ja dafür ist es zu wichtig und ist auch total unfair, wenn dann ganz viele Anreize da sind, dass halt alles, was der Welt schadet, quasi nur die Hälfte kostet.
Glaubst du, es funktioniert als Gesellschaft ohne einige wenige, die diesen Hyperfokus auf wirtschaftlichen Erfolg haben und damit durchaus auch Triebfeder von vielen Dingen sind?
Ich bin mir sicher, es würde genauso funktionieren, wenn wir die Anreize ganzheitlicher setzen würden. Also wie zum Beispiel das Beispiel der Gemeinwohlökonomie, der Gemeinwohlbilanz, wo man einfach dann mehr Faktoren abfragt und einfach sagt, wir wollen Unternehmen, die nicht nur jetzt wirtschaftlich, wo man sagt, das ist jetzt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und es geht wirklich nur um die Kohle, sondern wo man ganzheitlicher guckt und sagt, was ist denn der Beitrag dieses Unternehmens zur Gesellschaft? Und dass wir quasi unseren Leistungs- und Performer-Drive darauf ausrichten und auch meinetwegen unsere Lust am Konkurrieren, am Wettkampf darauf ausrichten, das ist, denke ich, total möglich, das umzusteuern. Und weil es geht ja nicht primär um die Kohle, würde ich behaupten. Es geht ganz viel um Status, es geht um Anerkennung, es geht um Leistung, es geht um wer sein. Und wenn wir die Spielregeln ändern, von was heißt es denn wirklich, wirklich erfolgreicher Unternehmer zu sein oder ein Top-Performer zu sein, dann können wir eben den Ehrgeiz auch anders ausrichten und das wäre für die Gesellschaft wesentlich besser als das, was wir jetzt haben, weil das, was wir jetzt haben, ist eine enorme Triebfeder. Aber es ist halt auch eine enorme Triebfeder in eine Richtung, die fatal ist für uns.
Ich mag immer so diese Silicon Valley-Vergleiche mit den Persönlichkeiten nicht, aber da du ihn schon eingebracht hast, würde ich ganz gerne nochmal dieses Elon Musk-Beispiel ranziehen, weil der ist, glaube ich, hyper-focused, aber zumindest mal meines Verständnisses nach, nachdem ich seine Biografie so gelesen habe, dem geht es nicht um Geld, dem geht es um die Sache. Mhm. Und der eliminiert alles in seinem Leben, also alle Wohlstandsdimensionen, die du definiert hast, auf denen ist er komplett verarmt. Aber auf dieser Erfolg und nicht gemessen in Geld, sondern Erfolg im Sinne von, hey, wir haben hier wirklich was geschafft, was anders ist als vorher. Also der riskiert ja seinen kompletten persönlichen Wohlstand und sein Wohlbefinden, glaube ich, um was zu erreichen. Und davon gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, die es A machen und B auch können. Aber wenn wir sozusagen den nicht hätten, wären einige Innovationen deutlich langsamer. Weil die deutsche Automobilindustrie hätte das nicht gemacht, hätte sie niemand vor sich hergetrieben. Also für die Gesellschaft ist so ein Hyperfokus-Typ schon irgendwie auch ein Treiber von positivem Wandel, weil dem geht es ja gar nicht um.
Ja. Und jetzt wäre es halt spannend, was wäre, wenn ein Elon Musk auf einem Spielfeld spielen würde, wo die Rahmenbedingungen so definiert sind, dass die Innovationen, die er in die Welt bringt, eindeutiger wirklich zu einem positiven Wandel beitragen. Weil das ist richtig. Ich bin auch jemand, ich war wirklich, ich war schockiert, als ich dann mal eben die Chance hatte, mit Führungskräften aus der Automobilindustrie in Deutschland zu sprechen. Und ich habe sie wirklich konfrontiert und gesagt, Leute, was war denn da los? Also wie konnte das passieren? Und als ich dann gehört habe, wie das passieren konnte, aber das ist eine andere Geschichte, war ich wirklich geschockt. Und das hat es wirklich gebraucht. Und zugleich müssen wir auch anerkennen, dass das ja nicht die Lösung ist. Also wenn wir jetzt alle auf E-Autos umsteigen, ist es nicht die Lösung. Und das heißt, da werden Pseudolösungen vorangetrieben. Und man sieht ja auch, also jetzt zum Beispiel dieser Monster Truck, den er entwickelt hat, der geht ja überhaupt nicht in die Richtung, die es irgendwie braucht.
Und nee, ich glaube, das ist ein anderes Spielfeld, aber ich verstehe, also ja, berechtigter
Punkt. Ja, also das und das ist, ich finde da auch den Punkt Spielfeld da spannend. Ja, Spielfeld ist einerseits der richtige Begriff. Also ich finde das auch, was Maya Göpel dazu geschrieben hat, finde ich ganz wichtig, wo sie sagt, wir haben ja immer ein Spielfeld, was definiert ist. Also auch der sogenannte freie Markt ist ja ein Spielfeld, das definiert ist und das Spielregeln hat. Und wir müssen dieses Spielfeld aber neu definieren und die planetaren Grenzen mit reinnehmen, was wir einfach bis jetzt nicht gemacht haben. Und das ist ein grobes Versäumnis. Und deswegen erlauben wir Menschen, über die planetaren Grenzen hinaus zu spielen. Und einerseits ist der Begriff des Spiels schön, weil es geht auch um Kreativität. Und Elon Musk ist ein unglaublich kreativer Mensch. Und zugleich ist der Begriff des Spiels hier halt auch fatal, weil da ist auch ein Verspielen unserer Lebensgrundlagen, das da gerade passiert.
Steht viel auf dem Spiel.
Steht auch viel quasi auf dem Spiel, ja.
Ich würde gerne noch einen Punkt abschließend so beleuchten. Wenn man dein Buch liest und sagt, so jetzt ist man so klassischer BWLer und dann kommst du mit Geschichten aus Bali und ein bisschen Spiritualität. Und dann wird das ja natürlich schnell in so eine Ecke alternatives Konzept, nix für mich, individuelle Geschichte. Wo sind denn jetzt hier eigentlich wo sind die Antworten für Normalbürger und High-Performer und wo ist die wissenschaftliche Basis? Was ist deine Begegnung dazu? Wie viel Basis braucht es? Wen muss man mit an den Tisch holen, um sozusagen so ein Veränderungskonzept so zu untermauern, dass auch Kritiker im Sinne von, ja, nette Idee, aber funktioniert eh alles nicht, sondern dass man sagt, sind schon soziale, also quasi Soziologen, Ökonomen, Psychologen, die Aspekte sind alle so ein bisschen mitgedacht. Wie muss man Kritik begegnen, damit es standhaft bleibt?
Also das Witzige ist ja, dass ich selbst und das ist nicht nur beim echten Wohlstand so, sondern auch bei anderen Büchern ist meine Einschätzung vorher immer, naja, es interessiert halt irgendwie eine kleine Nische, ja, die halt irgendwie eh schon so unterwegs sind. Und dass ich jedes Mal wieder merke, oh, da war ich aber halt so richtig, lag ich richtig falsch. Und das merke ich dann immer, wenn ich halt eingeladen werde in Kontexte, wo ich sage, echt, habt ihr das Buch gelesen? Wollt ihr wirklich, dass ich darüber spreche? So, seid ihr sicher? Und dann heißt es immer, ja, genau deswegen. Und dann eben zu merken, also gerade gerade die High Performer und die Leute, die halt komplett in dieser Welt unterwegs sind, die sind oft wahnsinnig berührt davon. Und ich erzähle das so, weil ich eben merke, dass das ist die Ebene, auf der ich unterwegs bin und auf die ich auch abziele. Das heißt, ich nehme das schon mit, das Rationale. Ich beziehe mich ja auch auf Studie hier und da und Forschung hier und da und bababababa. Aber letztlich, wo ich hinziele, ist, die Menschen in ihrer Sehnsucht zu berühren und in ihrer eigenen Betroffenheit. Und das ist das, was mir ganz oft rückgemeldet wird. Und das ist auch die Ebene, auf die Menschen dann eingehen. Also die persönliche Betroffenheit, wo sie merken, oh shit, stimmt, ich bin hier voll erfolgreich, ich bin so ein High Performer, ich habe das alles. Und wenn ich ehrlich bin, da ist ein Riesenloch in mir und in meinem Leben und mir fehlt ganz viel und eigentlich bin ich aufs Falsche ausgerichtet. Und das sind Momente, die das Potenzial haben, einen Lebensweg wirklich zu verändern. Und wenn du halt solche Leute erwischt, ne, und die da erwischt, dann ist das ein enormer Motor für Wandel. Wenn die sich mal.
Also das heißt mit anderen Worten, du erklärst ihnen gar nicht, warum du recht haben könntest.
Genau.
Weil das und das und das das Argument dafür und hier ist die Studie und das die Beweislage, sondern du sagst, ja gut, das ist jetzt mal meine Idee von einem Konzept und ob ich recht haben könnte, merkst du daran, wenn du merkst, dass da irgendwie was drin ist, was mit dir resoniert. Das heißt, du bist deine eigene, also dein Zuhörer sozusagen, die Zuhörerin, sind die eigene Beweisführung, sobald es Resonanz auslöst im Sinne von, ja, da stimmt, da fehlt mir was. Scheint ja zumindest mal ein Aspekt dran zu sein. Ob am Ende alles aufgeht, weiß man nicht, aber es ist zumindest mal in die Richtung, da scheint was dran zu sein, kriegst du die Leute dadurch.
Ja, also das ist mein primärer Fokus und wie gesagt, das ist nicht, dass ich das andere außen vor lasse und das ist auch für mich wichtig. Also für mich ist auch wichtig, dass ich nicht nur was schreibe, wo ich sage, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, sondern dass ich prüfe das. Ja, ich schaue eben, was ist die Studienlage, was sagt die Forschung dazu. Und habe das ja auch im Buch drin, also wie diese Geschichte von Rosetto mit den Herzkrankheiten und so weiter, also wo man einfach sieht, Beziehungswohlstand hat ganz krasse Auswirkungen auf unsere Gesundheit oder die Epidemiologen eben über Statusangst und was macht das mit einer Gesellschaft. Also da gibt es ja ganz viel Forschung und das nehme ich mit rein. Aber ich glaube, und das ist, zeigt ja auch die ganze Klimadebatte oder die ganze Klimadebakel, dass wir es über Fakten alleine nicht transportiert kriegen. Sondern wir müssen schaffen, dass die Leute es irgendwo spüren und dass es sie was angeht und dass es nicht ein Intellektuelles ist von, ach, das Konzept von der Frau Dittmar ist ja ganz interessant und da könnte sie recht haben, sondern dass es mich betrifft und dass ich merke, oh shit, wonach ich mein Leben bis jetzt ausgerichtet habe und was mir auch von klein auf eingeflößt wurde und wo die mir alle gesagt haben, das ist geil und das ist Erfolg und da geht's hin, vielleicht stimmt das gar nicht. Und das löst ja eine tiefe Betroffenheit aus und ist möglicherweise der Beginn von einem ganz wichtigen Reflexionsprozess, den ja dann wieder jeder selber gehen muss. Also ich will ja niemandem sagen, wer sein Leben zu leben hat, sondern ich möchte was anstoßen und einfach eine andere Perspektive anbieten und bekomme eben die Rückmeldung von ganz viel Resonanz. Und mich interessiert das mehr als Recht zu haben. Also mich interessiert das gar nicht. Es geht mir gar nicht ums Recht haben, weil das Ganze ist sowieso ein Vorschlag. Also wir können auch 5 andere Dimensionen hernehmen. Das ist auch in Ordnung. Wir können auch sagen, wir können nehmen das Finanzielle wieder dazu. Das ist auch in Ordnung. Aber ich will, dass wir anfangen, darüber zu reden. Wie könnte Wohlstand weiter definiert werden? Das ist mir wichtig.
Und was macht das dann? Also was löst der Diskurs aus? Und welche Handlungen würde man dann anders betrachten, als man sie vorher betrachtet hat. Das ist ja der spannende Punkt daran.
Also wie richte ich mein Leben persönlich, wie richte ich eine Witze in Unternehmen neu aus und wie verändern wir die politischen Rahmenbedingungen? Das ist eigentlich die 3 Ebenen. Ja.
Der eine Ding, dafür würde ich sagen, gibt es zumindest mal mit einer Psychotherapie einen gut beschrittenen Weg, wie man Antworten für sich findet, wie wir den politischen Rahmen neu ausrichten können. Das wird fast schon schwieriger als Gesellschaft zu beantworten, aber das werden wir jetzt heute auch nicht mehr hinkriegen. Mich würde noch interessieren, welche Frage ist aus deiner Perspektive noch ungelöst, wo du drauf schaust und sagst, Mensch, wenn da jemand ein Buch zu schreiben würde, würde ich sofort kaufen. Welche Frage wäre das? Welche Frage würde da beantwortet werden?
Spannende Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Das Erste, was auftaucht, ist, tatsächlich, wie erreichen wir die Teile der Gesellschaft oder auch die Teile der Menschheit, die sich innerlich so ausgeklinkt haben und sich überhaupt nicht mehr zugehörig fühlen oder auch gar nicht zuständig fühlen und auch gar nicht angesprochen fühlen, das hier mitzugestalten, wo das hinläuft, sondern wo so eine, wo ich eine Resignation wahrnehme, die mich schmerzt. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Hat vielleicht auch mit dem Thema zu tun, was du davor hattest, also von wie kriegen wir es politisch hin? Ich halte eine Weiterentwicklung der Demokratie für ganz, ganz wichtig. Ich finde das Thema Bürgerräte da sehr vielversprechend und das hat damit auch zu tun. Also wie kriegen wir die Leute wieder ins Mitgestalten? Weil ohne geht's halt nicht. Und ich glaube, das ist ein Teil von den sehr bedenklichen politischen Entwicklungen in dem Land gerade hier auch damit zu tun haben, dass dieses wirkliche Mitgestalten nicht mehr wirklich da ist oder möglich ist oder vielleicht auch gar nie wirklich da war, sondern die Demokratie sich echt dahin weiterentwickeln müsste. Und dann geht es halt in so ein unzufrieden polemisches auf Pseudo-Antworten reinfallen, was sehr, sehr gefährlich ist. Hm.
Spannende Frage in der Tat. Habe ich keine Antwort, aber vielleicht finden wir ein Buch oder einen Vortrag. Ja. wo wir gerade bei Büchern sind, gibt es welche, die du in letzter Zeit gelesen hast oder irgendwelche Podcasts, die du gehört hast, wo du sagst, das muss man unbedingt gesehen, gehört, gelesen haben, hat dich persönlich sehr begeistert, berührt, beeinflusst?
Ja, also das eine, was ich tatsächlich empfehlen kann, weil wir gerade bei dem Thema waren, Weiterentwicklung der Demokratie, unsere Demokratie braucht uns, von Claudine Niert, finde ich ein ganz fantastisches Plädoyer für die Demokratie, was ja gerade in so Zeiten, wo die Umfragewerte bedenklich sind, dann wieder Leute sagen, ja, vielleicht sollten wir das doch lassen. Nee, sollten wir nicht, aber wir müssen es dringend weiterentwickeln und da hat sie fantastische Ansätze. Das zweite wäre von Antje von Dewitz eben Mut steht uns gut, wo sie eben ihren Weg als Unternehmerin beschreibt. Das finde ich jetzt gerade im Kontext von unserem Gespräch sehr spannend. Also die Freuden dessen, aber auch die Herausforderungen und auch ja wirklich diesen Weg hat mich sehr inspiriert. Das sind gerade die zwei Titel, die mir einfallen. Es gibt natürlich noch viele weitere.
Perfekt. Nehmen wir auf jeden Fall so auf. Vielen Dank für die Empfehlung. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du aber sagst, das ist noch ganz ein spannender Aspekt, den wir unbedingt noch beleuchten müssen? Oder haben wir aus deiner Perspektive so die wesentlichen Punkte adressiert?
Ich glaube, mir ist wichtig, einfach nochmal zu betonen, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Und dass keine Gesellschaft und kein Unternehmen und keine Organisation ohne zumindest Ansätze von diesen fünf Wohlstandsdimensionen irgendwie gesund sein kann. Das heißt, die gibt es überall und das ist nicht jetzt ein Entweder-Oder, sondern es ist eher eine Frage von Gewichtung oder von was fördert man oder also sind Beziehungen da, trotz widriger Umstände oder haben wir Umstände, die das wirklich stark fördern und genauso die anderen Dimensionen. Und das ist mir einfach nochmal wichtig zu betonen, weil wir gerade in der Zeit, wo wir so leicht in Polarisierung verfallen und schwarz-weiß denken und darum geht es hier überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, etwas sichtbar zu machen, was immer und überall eine Rolle spielt zwischen Menschen.
Und am Ende es zu integrieren in eine Gesamtwelt, die es sowieso hat, auch wenn man es ignoriert, genau. So ein Stück. Ja. So würde ich es.
Ja. Und uns dadurch eben bewusster ausrichten auch und bewusster Prioritäten setzen.
Wunderbar. Das war doch eine gute abschließende Zusammenfassung. Ich sage vielen, vielen Dank für die spannenden Aspekte und deine Zeit. Hat mir große Freude gemacht und hoffentlich bis bald.
Ja, danke, Matthias.
Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com/newsletter. Und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com/jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.